Heute Morgen ist, die Liebe ist stärker als der Tod. Die Liebe ist stärker als der Tod. Ich weiß jetzt nicht, ob du das verstehst. Es ist ein gutes Thema für Hochzeitsgottesdienste oder was auch immer ist, für Segnungsgottesdienste. Aber ich möchte für jetzt an diesem toten Sonntag oder Volkstrauertag einfach auch dieses Thema ansetzen. Der Tod ist stärker. Also die Liebe ist stärker als der Tod. Man trauert um die gefallenen Soldaten, man denkt an die Männer, die für den Staat, für die Politik oder irgendeine Ideologie oder für einen verrückten Führer gestorben sind. Man denkt an diese Menschen und man trauert. Aber ich möchte über die Liebe Gottes sprechen. Die Liebe Gottes ist größer als der Tod. Preis dem Herrn. Zuerst einmal noch ganz schnell, ich lade euch herzlich ein für Mittwoch 16 Uhr. Da wird das Thema sein, was und wer sind die Heiligen der Zukunft? Die Heiligen der Zukunft. Vielleicht bist du einer, wer weiß es? Du weißt es gar nicht. Einer ist es von uns, ganz bestimmt. Es ist nicht unbedingt der Pastor und es ist vielleicht auch nicht irgendein etwas Besonderes. Einer von uns ist ein Heiliger. Und jetzt wissen wir nicht, jetzt müssen wir daran arbeiten und suchen, wer ist dieser Heilige? So, das wird das Thema sein, wer sind die Heiligen? Am Freitag werde ich darüber sprechen, nenn dich, wie Gott dich nennt. Wie nennt dich Gott? Weißt du, der Teufel gibt uns immer schlechte, dumme, blöde Namen, aber Gott gibt uns gute Namen. Schwester Sonnenschein, Bruder Hoffnung. Gott gibt uns gute Namen und lass uns mit diesen Namen was anfangen, die Gott uns gibt. Die Menschen geben uns Namen nach den Göttern dieser Welt. Oder ich habe in Afrika jemanden kennengelernt und das frage ich, wie heißen Sie? Dann sagt er, ich bin fünfter Gang. Wir sind auf diesen Namen gekommen. Ja, bei meinem Vater, da waren Missionare da, und wenn das Auto schnell fahren sollte oder irgendwo man durchfahren sollte, durchziehen sollte, hat immer der Missionar gesagt, leg den fünften Gang ein. Ich habe gesagt, das muss was Gutes sein. Und jetzt heißt der Junge fünfter Gang. Blöder Name. Sag mal, vor du hättest diesen dummen, komischen Namen, fünfter Gang oder sechster Gang. Okay, nenn dich, wie Gott dich nennt. Am Samstag wird das Thema sein, die Antwort Gottes oder die Antworten Gottes, das sind viele Antworten, warten auf dich. Du hast viele Fragen, immer wieder viele Fragen. Ich habe mal eine Vision gehabt und das hat mich so inspiriert. Und ich habe lauter Fragezeichen irgendwo in einem Fall gehabt. So viele Fragezeichen, warum, wieso, weshalb. Und dann sagt der Herr, warum schaust du auf die Fragezeichen? Zieh die Fragezeichen lang und du hast Ausrufezeichen. Und du hast Ausrufezeichen. Zieh die Fragezeichen lang. Wir haben so viele Fragezeichen. Wir sollen sie nur in die Länge ziehen. Die Antworten Gottes warten auf dich. Und nächsten Sonntag, so Gott will und wir leben, wir haben ein bisschen Unterhaltung. Die Theatergruppe wird uns was vortragen. Wir haben Advent, ersten Advent. Und wir werden eine Adventsgestalt wird uns hier vorgetragen. Und ich lade euch herzlich ein. Und das Thema wird sein, Gott gibt uns den richtigen Namen. Da werde ich noch dazu, was sagen Sie diesem Theaterstück, Gott gibt uns den richtigen Namen. Nicht wie die Menschen uns geben diesen Namen, ist eine Fortsetzung von dem, was ich hier am Freitag gesprochen habe. Volkstrauertag, Totensonntag, Ewigkeitssonntag. Der ganze Novembermonat ist immer nur so Trauermonat. Da ist irgendwie, da trauert man um die Toten, aber ich möchte über das Leben sprechen. Über das Leben, das Gott uns gibt, die Liebe, die Gott uns schenkt. Man denkt immer so an die Männer, die an der Front gestorben sind jetzt an diesem Tag oder die einfach ihr Leben für nichts und gar nichts geopfert haben. Also ich bin ein Pazifist, das sage ich frei weg. Ich halte nichts vom Krieg. Ich halte nichts vom Krieg. Krieg ist vom Teufel für mich. Jeder Krieg zerstört Hoffnungen, zerstört Familien, zerstört Leben, zerstört ja ganze Generationen. Die Juden sagen, wenn man einen Mann tötet, tötet man ein ganzes Geschlecht, eine ganze Generation. Und was glaubst du, wie viele Generationen hier getötet wurden im letzten Krieg, im vorletzten Krieg und in den ganzen Kriegen in den letzten paar hundert Jahren und Jahrhunderten? In den letzten 3000 Jahren gab es nur Kriege. Es gab nur Kriege. Aber 8000 Friedensverträge, aber die haben nicht länger gehalten wie ein paar Wochen oder Monate und schon wieder ist was ausgebrochen. Wenn sie sagen Friede, Friede, ist die Gefahr ganz nah. Wie viele Menschenleben wurden in den Kriegen vernichtet? Wie viel Glück wurde zerstört? Wie viel Material wurde verheizt? Ich will an diesem Totensonntag einfach frei wegsagen und mal die Erinnerung ganz anders rufen. Wir möchten auch die Verbrecher erinnern, die Menschen in den Tod gejagt haben. Die vielen unschuldigen Menschen, die nichts dafür konnten. Die Väter wurden einberufen, die Söhne wurden einberufen. Die Flüchtlinge wurden vertrieben. Wie viel Leid haben die Kriege über die Menschheit gebracht? Und an diesem Gedenktag soll man sich ehrlich fragen, was haben die Menschen davon? Von den ganzen Kriegen der letzten Jahrtausende. Was haben die Menschen davon? Sie starben wie einen Idioten, auf Deutsch gesagt. Ob es Alexander der Große war, oder Napoleon war, oder Hitler war, oder Mussolini war, oder Stalin war, egal wer. Oder jetzt Herr Bush oder irgendjemand anders, der irgendwo welche Kriege anzettelte oder angezettelt hat, der hat nur Unheil angerichtet. Und ich möchte heute was ganz Schönes vornehmen. Eine Liebesstory, eine Liebesgeschichte, das Hohelied von Salomo. Das Hohelied von Salomo, und ich möchte, dass du das aufschlägst, aber ich möchte zuerst mal nur passageweise lesen, denn der Salomo, der musste wissen, was Liebe ist. Der musste wissen, was die Liebe ist, und er schreibt hier über Braut und Bräutigam. Und hier bringt er die Botschaft rüber, denn die Liebe ist stark wie der Tod und Leidenschaft ist unwiderstehlich wie das Totenreich. Hohelied 8, Kapitel 8, Vers 5 bis 7, da ist die Geschichte. Wer ist sie? Wer ist sie? Und ich möchte die Frage stellen, wer ist sie, wovon hier Salomo spricht, die Bibel spricht, das Alte Testament spricht, die heraufsteigt wie aus der Wüste und lehnt sich an dem Freund. Wer ist die? Und ich möchte die Gemeinde das erwähnen, die Braut des Herrn, die Gemeinde ist es. Wer ist sie? Unter den Apfelbaum weckte ich dich, wo deine Mutter mit dir Wehen bekam, wo in Wehen du kamst und dich dort geboren hat. Es legte ein Siegel auf mein Herz und auf deinem Arm, denn die Liebe ist stark wie der Tod und Leidenschaft unwiderstehlich wie das Totenreich. Ihre Glut ist feurig und eine Flamme des Herrn, so dass auch viele Wasser die Liebe nicht auslöschen und die Ströme nicht auslöschen und nicht ertränken können. Wenn einer alles Glut in seinem Haus um die Liebe geben wollte, so würde es nicht ausreichen. Die Liebe ist das Größte unter ihnen. Ihnen Glaube hört auf, Hoffnung hört auf, Predigten hören auf, Beten hört auf, Singen hört auf, alles hört auf, aber die Liebe hört nimmermehr auf. Halleluja. Die Liebe ist das Größte unter ihnen. Und von dieser Liebe Gottes möchte ich sprechen. Wer ist diese geheimnisvolle Braut, die Geliebte? Was ist die wirkliche Liebe überhaupt? Wissen die Menschen, was Liebe ist? Wie viel ist Liebe Sex? Wie viel ist Liebe nur genießen, einfach ein paar schöne Stunden zu haben? Was ist die wirkliche Liebe? Und hier geht es in dieser Geschichte, in der Bibel, im Leben überhaupt geht es um Jesus. Jesus ist der Geliebte Gottes. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Wer ist sie, die so heraufsteigt aus der Wüste, aus dem Nichts? Wer ist sie? Das ist die Gemeinde. Das bist du, das bin ich. Wer bist du eigentlich? Wer bin ich? Wir sind der letzte Dreck, auf Deutsch gesagt. Entschuldigung, aber wer hat Interesse an uns groß? Wer hat Interesse an diesen vielen tausenden Millionen Toten, die jetzt unter der Erde liegen, ein Kreuz macht mal drüber und mehr weiß man nicht von ihnen. Nicht mal den Namen oft. Manche liegen in Massengräber vergraben. Und sie sind unschuldig gestorben. Wer sind sie dort in der Wüste? Wo kommen sie her? Wer kommt aus der Wüste? Nun, lass uns dran denken, ganz kurz. Israel und die Gemeinde, die kommen aus der Wüste. Wir leben hier in dieser Welt ein Wüstenleben. Unser Leben ist verwüstet durch viele, viele, viele Umstände und Dinge. Und ich möchte über die Liebe Gottes sprechen. Die ist die vollkommene Liebe. Diese Sulamiterin hier, diese Braut, dieses Mädchen hier, das wird von kleinen Mädchen, das schon verliebt sich der Bräutigam in diese kleine Prinzessin, und ist ein armes Mädchen, Aschenputtel würde ich sagen. Das sind die Wurzeln dieser Geschichte, und dann bezeugt diese große Liebe. Der Bräutigam sehnt sich danach, und Geschwister, es ist ein Geheimnis, nicht wir lieben Jesus, sondern Jesus liebt uns unendlich. Das ist das große Geheimnis aus dieser Geschichte. Die Liebe ist stärker als der Tod, das ist Jesus, der sich für uns aufopfert, der sich für uns hingibt. In Jesaja Kapitel 43, Vers 1 sagt Gott, du bist mein. Wir sind untrennbar mit Gott verbunden. Als er uns schuf aus dem Dreck dieser Erde, aus dem Lehm oder den Stoffen dieser Erde, dann hat er uns seinen Geist angepustet und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Und Gott liebt seitdem dich und mich. Du bist eine wandelnde Ewigkeit. Die Liebe Jesu ist unendlich, die Liebe Gottes. Weißt du, was Gott sprach? Lasset uns Menschen machen. Da war Jesus und der Heilige Geist dabei. Und die waren alle einverstanden. Lasst uns Menschen machen, so wie wir es sind. Lasst uns Menschen machen. Und du bist nach dem Ebenbild Gottes geformt. Wir haben gestern darüber gesprochen, dass Gott an uns arbeitet, uns modelliert, uns gestaltet. Denn die Liebe ist stark wie der Tod und Leidenschaft unwiderstehlich wie das Totenreich. Jesus hat durch die Liebe zu uns den Tod besiegt, den Tod gewagt, in den Tod hineingegangen, in die Bresche hineingegangen, leidenschaftlich. Er richtete seinen Blick auf Jerusalem, hat sich nicht abbringen lassen vom Kreuz. Und dort passierte die größte Liebe. Und die ist stärker wie der Tod. Diese Liebe, deine Liebe, vergiss es. Und die ganzen Liebschaften, was sind das, die ganzen Liebschaften in dieser Welt? Die sind so vergänglich, die ganzen Freundschaften, die sind so vergänglich. Aber wir erfahren hier die Liebe Gottes. Ich werde natürlich auch über die menschliche Liebe sprechen. Aber ich zuerst mal hier die Liebe, die absolute Liebe ist. Denn wir lesen ja im 1. Korinther 13, und würde ich mein ganzes Hab und Gut den Armen geben, würde ich meinen Leib verbrennen lassen und hätte der Liebe nicht. Was meint der Paulus hier mit diesem hohen Lied der Liebe? Und hätte der Liebe nicht? Ist das nicht schon gewaltig, sein Leib verbrennen, sich fürs Vaterland, für Gott und Kirche und Religion sich zu opfern? Ist das nicht schon eine gewaltige Liebe? Doch, das ist große Liebe. Freiwillig mit Fanatismus, mit Idealismus in den Tod zu gehen und dann am Schluss merken, wie jener Politgröße aus der DDR, die ich beerdigte, er konnte sein Ideal nicht verwirklichen. Das war das Letzte, was er von seinem Leben, was man über sein Grab sagen sollte. Er konnte sein Ideal nicht verwirklichen. Sag mir, wer auf dieser Welt kann sein Ideal verwirklichen? Ist irgendjemand hier? Keiner von uns. Wir können nicht unser Ideal verwirklichen. Wir sind so weit weg davon. Die Liebe Salomons, des Bräutigams hier, ist die Liebe Jesu, wird dargestellt in diesem Lied. Wird also Jesus und seine Gemeinde, seine Braut dargestellt. Diese Liebe kann nicht durch viele Wasser ausgelöscht werden. Ist das großartig, finde ich. Da können Tränen sein, da können Salzwasser sein, Süßwasser sein, Bitterwasser sein, da kann alles sein. Die Wasser können die Liebe nicht auslöschen. Diese echte Liebe Jesu kann nicht ausgelöscht werden durch Probleme, durch Kämpfe, durch Spannungen, durch Kummer, durch Leid, durch Trauer. Trotzdem bleibt Gott bei uns. Wer und was kann uns von der Liebe Gottes trennen? Hohes, tiefes, Vergangenes, Zukünftiges, Gegenwärtiges. Das ist diese Liebe, die hier besungen wird. Die stark ist wie der Tod, die alle Emotionen übersteigt. Egal, welche Gefühle du hast, Gott liebt dich trotzdem. Kannst du Amen sagen? Das ist gewaltig für mich. Er liebt mich trotzdem. Ob mir Haare wachsen oder keine Haare wachsen. Ob ich Freude habe oder keine Freude habe. Ob ich glücklich bin oder unglücklich bin. Gott liebt mich trotzdem. Ob ich was zu essen habe oder nicht zu essen habe. Gott liebt mich trotzdem. Durch wie viele Nöte hat Gott seine Liebe uns gegenüber erwiesen. Ich bin immer bei dir, alle Tage. Ich versorge dich. Auch wenn es manchmal Krümelchen sind. Ich versorge dich. Römer Kapitel 8, Vers 33. Nichts kann uns von dieser Liebe Jesu scheiden. Nichts. Diese Liebe Gottes ist unvergleichlich. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt. So sehr. Da liegt die Betonung auf so sehr. Nicht nur, dass er sie geliebt hat und gemocht hat und gerne gehabt und sich über die Erde gefreut hat. Nein, so sehr hat er die Welt geliebt, dass es seinen Sohn gab. Dass er sein Kind opferte. Dass er das Liebste, was er hatte, hergab. Das ist die Liebe. Am Kreuz bewies Jesus oder Gott seine Liebe. Er liebte die Seinen bis zum Schluss. Das ist diese Liebe. Als er verhaftet wurde, dann sagt, nehmt mich und lasst diese gehen. Er hat sich für die Seinen eingesetzt. Er hat sich für die Menschen eingesetzt. Wer dieses Geschenk der Liebe annimmt, hat ewiges Leben. Auf das alle, die an ihn glauben, Johannes 3, Vers 16, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Ist stärker als der Tod, diese Liebe. Von dieser Liebe redet man. Eine Ehe hört auf, alles hört auf dieser Welt eines Tages, bis dass der Tod euch scheidet. Verstehst? Alles geht vorüber. Alle Glücksgefühle dieser Welt gehen vorüber. Aber diese Liebe, die Liebe mit Jesus und Gott und dem Vater, ist endlich. Unendlich. Es bezieht sich hier auf diese ewigen Banden der Liebe. Gott ist die Liebe. Halleluja. Lass mich erlösen. Lass mich preisen. Lass mich rühmen. Keiner kann diese Liebe kaufen, keiner kann sich verdienen. Gestern Abend ist mir so groß geworden beim Predigen. Manchmal werde ich auch beim Predigen inspiriert. Und da kommen Gedanken noch, die gar nicht im Konzept drin stehen. Alles, was wir sind allein aus Erbarmen hier. Nicht mein Wille, meine Abstammung, meine guten Werke. Nein, ich bin erlöst allein aus Erbarmen, allein aus Liebe. Das kleine Puzzle da, das kleine Mädchen, hat nichts getan. Und der Herr hat sich entschieden, oder dieser Bräutigam, das Mädel wird mal meine Frau. Wir müssen also diese Hochzeitsgewohnheiten in manchen Kulturen ein bisschen vergessen. Aber die ist meine Frau, meine Braut. Ich bin in Indien, predige da in einer großen Versammlung und vor mir sitzt da ein junges Mädchen, war das Pastors Tochter. Und sitzt, und vielleicht so 8, 9 Jahre alt, 8 Jahre wird sie gewesen sein. Dann kommt sie zu mir und sagt, Pastor, dort hinten sitzt mein Mann. Habe ich gesagt, du bist erst 8 Jahre Kind. Aber da hinten sitzt mein Mann. Ja, dann habe ich den Vater nachher zur Rede gestellt. Ich habe gedacht, ich habe die indischen Sitten abgelegt. Nein, sagt er, wir verheiraten unsere Kinder, denn dann wissen wir, die sind in guten Händen. Bei euch Deutschen oder Europäer, da ist die Liebe heiß und dann wird sie kalt. Bei uns ist die Liebe noch kalt, aber die wird immer heißer, heißer, heißer. Und dort sitzt mein Mann. Und wie die das zeigt mit dem Finger, dort sitzt mein Mann. Und ist auch vielleicht 8 Jahre alt. Deshalb vergiss die ganzen Kulturgrenzen. Wir leben in Orient hier, wenn wir das hohe Lied Salomos betrachten. Und da ist es, da entscheidet sich der Bräutigam, der Mann entscheidet sich für das Mädchen. Die will ich einmal heiraten. Die will ich einmal heiraten. Die wird meine Braut. Ist ein Gleichnis, ein Vergleich Gott und Gemeinde, Gott und Israel. Heute ist Jesus und die Gemeinde, das ist diese Verbindung. Du hast noch gar nicht gelebt. Gott hat sich für dich entschieden. Verstehst du das? Du bist noch gar nicht geboren gewesen, hat Gott sich für dich und mich entschieden. Großartig. Jesus liebt seine Gemeinde, egal wie viele Schwierigkeiten die Geschwister haben oder die Jünger haben, die Menschen haben. Und wir haben alle Probleme. Erzähl mir nicht, dass man keine Probleme hat. Je heiliger du bist, desto mehr Probleme hast du. Je mehr Anfechtungen hast du. Die Heiligen haben mehr Anfechtungen als die Unheiligen. Wie geht's denn den Gottlosen so gut? Aber der Fromme. Ach, der macht sich so viel Sorgen, Kopfzerbrechen, wird angegriffen und was auch immer ist. Jesus liebt seine Gemeinde, auch wenn sie sich ihm entgegenstellt, ihn nicht versteht. Hör doch den Heiland. Wie oft hat er seinen Jüngern gesagt, oh ihr Kleingläubigen. Hast du nicht gelesen im Evangelium? Oh ihr Kleingläubigen, wie lang muss ich noch tragen? Wie viel Widerstand haben sie geleistet? Wie widerspenstig waren die? Die haben sich gezankt, wer wird der Größte? Da gab es so viel Durcheinander im Jüngerkreis und trotzdem, er liebte sie bis zum Schluss. Das ist die Liebe, die stärker ist als der Tod. Bis zum Schluss zu lieben. Auch wenn der andere Part widerspenstig ist, unmöglich ist, kompliziert ist, so wie die Jünger kompliziert waren, unverständig waren. Man muss ihnen alles 3-mal sagen und beim 4. Mal haben sie immer noch nicht verstanden. Der Bräutigam nimmt unzählige Anläufe und gibt die Braut nicht auf. Er kämpft um sie. Er weiß, sie ist für mich bestimmt. Wer ist sie, die heraufsteigt aus der Wüste und lehnt sich an ihren Freund? Wer ist sie? Wer ist sie? Wir sehen hier aus der Gottesgeschichte, Gott gibt Israel nicht auf. Israel hat so oft rebelliert, so oft widerstanden dem Vater. Sie sind nicht gefolgt, sie waren rebellisch und trotzdem hat er sie geliebt, hat sie versorgt mit Manna, mit Wachteln, mit Wasser, mit allem möglichen Zeug. Und so ist auch die Gemeinde Jesu. So bist du und ich. Wir sind auch komische Menschen. Wir sind nicht besser wie die alten Israeliten. Wir brauchen auf dich keinen Stein zu schmeißen. Lass uns ehrlich sein. Wir sind genauso rebellisch wie die. Jesus fragt sogar seine Jünger, wollt ihr auch weggehen? Wollt ihr auch weggehen? Und dann hat einer nach dem anderen ihn verleugnet, ihn verraten. Sie zerstreuten sich alle und er liebte sie bis zum Schluss. Und sogar über den Tod hinaus. Und das ist das Große. Jesus liebt die Seinen über den Tod hinaus. Nach Ostern macht er Hausbesuche. Besucht den und besucht jenen. Geht den Emmausbrüdern nach. Er gibt die Jünger nicht auf. Er lässt sie nicht laufen. Lass mich gehen, haben wir gesungen. Verstehst du? Nein, der Herr lässt dich nicht gehen. Der Herr lässt dich nicht gehen. Er geht den Seinen nach, als Auferstandener. Er kümmert sich um jeden Einzelnen individuell. Ich finde es toll, wie der Heiland sich um seine Jünger kümmert. Und so macht er es bis heute. Er ist immer noch derselbe. Hebräer 13. Jesus Christus derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Er kümmert sich um jeden Einzelnen, geht dir nach. Wer ist sie? Und er ist verliebt in diese Braut, in dieses Mädel. Die Liebe ist stark wie der Tod, Hohes Lied 8, Vers 6. Diese Liebe offenbart sich am Kreuz. Da brachte er das große Opfer. Und ich sage dir eines, niemand hat es verlangt von Jesus. Glaubt euch doch nicht, dass irgendjemand gefordert, dass Gott Vater gefordert hätte, mein Jesus, du musst sterben am Kreuz, damit du sie erlöst. Nein, das war seine individuelle, persönliche Entscheidung. Er starb freiwillig. Und was er tat, tat er immer freiwillig, von sich aus. Der Johannes der Täufer wollte ihn nicht taufen. Und er sagt, ja, ich muss getauft werden, ich will getauft werden. Weil er die Sünden der Welt auf sich nehmen wollte. Deine und meine Sünde, meine Schuld wollte auf sich nehmen. Seine Hände und Füße wurden am Kreuz festgenagelt. Und was der Tod nicht vermochte, das unternimmt jetzt seine Liebe. Er starb am Kreuz, mit seinen Händen konnte er nicht mehr. Dann sagt er, du wirst mit mir morgen im Paradies sein. Johannes, dort ist deine Mutter. Und dann dem Pöbelvolk, die dabei standen und sich die Hände gerieben haben, andere, die in sich geschlagen haben und was auch immer ist, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist die Liebe Gottes, die vergibt, denn und die Liebe denkt damit und rechnet damit, die Menschen wissen nicht, was sie tun. Die Menschen, die in den Tod gegangen sind, ob es nun Russland, Frankreich, England oder Deutschland gewesen ist, die Menschen haben nicht gewusst, was sie tun. Sie sind in den Tod gerast, gejagt von Dämonen, gejagt von Teufeln. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich möchte, dass du vielleicht heute an diesem toten Sonntag vielleicht auch ein anderes Bild von den vielen unschuldigen Menschen bekommst, die gestorben sind für nichts und gar nichts. Gott hat sie lieb. Glaub mir das. Gott sieht die Zeit der Unwissenheit. Gott übersieht die Zeit der Unwissenheit. Und hier übersieht Gott, viele sind in den Tod gegangen und haben ihr Leben geopfert. Vielleicht, ja, waren nur ein paar Tage an der Front und sind im Schützengraben liegen geblieben. Am Kreuz hat Jesus dem Schächer Gnade zurückgerufen. Du wirst mit mir im Paradiese sein. Und wie viele Menschen haben in den letzten Minuten ihres Lebens an ihre Mutter gedacht und an Gott gedacht. Wenn ich so Leute von der Front höre, die haben mir immer erzählt, der letzte Gedanke war die Mutter noch. Und dann der Gang durch den Tunnel, dieser Geburtsvorgang. Und diesem Schächer öffnet er die Tore des Paradies und vergibt Sünden den Menschen. Das Jahrtausende verschlossene Paradies, der erste wird der Schächer sein, ein Dieb, was es auch immer war. Ich lasse es dahingestellt. Obwohl Jesus festgenagelt ist am Kreuz, verhöhnt, verspottet, Speichel läuft runter, verhöhnt, in einem erbarmenswerten Zustand, du wirst mit mir im Paradiese sein. Kannst du das verstehen? Das ist die Liebe, stärker als der Tod. Sein Tod, und das war kein gewöhnlicher Tod, sein Tod erschütterte den gesamten Kosmos, die gesamte Schöpfung. In Matthäus 27, Vers 51, die Felsen zersprangen, zerrissen, die Sonne verdunkelte sich, eine normale Sonnenfinsternis dauert 8 Minuten maximal und dann ist es vorbei. Aber diese Sonnenfinsternis dauerte 3 Stunden, die Sonne verhüllte ihr Angesicht, weil Jesus auch den Dieb ins Paradies reinlässt jetzt auf einmal. Auch den Dieb. Denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Diese grenzenlose Liebe, er wurde geopfert, weil er selbst es wollte. Jesaja 53, lies es nach, schon von Ewigkeit her bestimmt. Er wollte es, für wahre trug unsere Sünden und lud auf sich unsere Schmerzen. Und in seine Wunden sind wir geheilt. Ob wir daran glauben oder nicht, spielt keine Rolle. Es geschah aus seinem persönlichen eigenen Entschluss, dass er starb. Das war nicht die böse Macht, das war nicht der Teufel, was ihn kreuzigte, das waren nicht die Juden, das waren nicht die Heiden, es war seine Entscheidung, seine freiwillige Entscheidung, damit auch der letzte Selbstmörder gerettet werden kann. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 17, niemand nimmt mein Leben, niemand kann mein Leben nehmen. Niemand kann mein Leben nehmen. Als Jesus starb, weißt du, was Jesus tat? Er neigte sein Haupt und dann starb er. Der Tod hätte sich nicht getraut, Jesus zu berühren, weil er der Heilige Gottes war, der Sohn Gottes. Genauso bei der Verhaftung Jesu. Als der Judas ihn verrät, dann sagt er, ich bin's. Dann fielen die römischen Kriegsknechte und die Juden mit ihren Keulen, die fielen alle zu Boden und waren wie tot. Ich bin's. Hier hat Gott gesprochen. I am. Ich bin. Ich bin, der ich bin. Die fielen wie tot. Und deshalb, er neigte sein Haupt. und erlaubte, dass der Tod ihn abholt. Und dann sagte: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Johannes 10, Vers 17. Ich setze mein Leben ein. Niemand nimmt es von mir, sondern ich gebe es hin. Das ist Liebe stärker als der Tod. Verstehen wir das? Er ertrug alles aus Liebe. Jeder andere Mensch wäre schon von den Schmerzen gestorben. Und er nimmt nicht einmal Betäubungsmittel. Er, Offenbarung 1, Vers 18, der die Schlüssel in seiner Hand hält, die Schlüssel des Todes hatte in seiner Hand. Er sagt: Jetzt, Tod, kannst kommen. Die Liebe ist stärker als der Tod. Er hätte jederzeit vom Kreuz herabsteigen können. Das wäre möglich. Die Leute haben gefordert, die frommen, religiösen Menschen haben gefordert: Wenn du der Sohn Gottes bist, komm, steig herunter, dann glauben wir es dir. Aber er wollte nicht heruntersteigen. Er hätte es können, spielend. Spielend. Einmal pusten und er wäre weg gewesen. Er hätte die Anstrengung, die Schmerzen nicht auf sich nehmen müssen. Er gab sich hin. So steht es in meiner Bibel von Jesus. Er gab sich hin. Er ist dieser Liebhaber. Er ist dieser Liebhaber. Der Tod hätte nicht gewagt, Jesus anzutasten, wenn die Sonne schon 3 Stunden lang ihr Angesicht verbirgt. Der Tod wäre davongeflohen, aber er erlaubt es. Tod, komm her. Wir müssen den Tod auch richtig verstehen. Es ist der letzte Feind, der überwunden wird. Der Tod wird durch die Liebe Gottes überwunden. Und dann: Es ist vollbracht. Und Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Es ist vollbracht. Ich habe es getan. In Johannes 15, Vers 13 sagt der Herr: Niemand hat eine größere Liebe, als wer sein Leben hingibt für seine Freunde. Und Geschwister, da sind Menschen an der Front gestorben, die haben fürs Vaterland, für Gott, für irgendeine Idee ihr Leben hingegeben. Die sind nicht nur für den Bösen gestorben, sie haben gegen das Böse gekämpft, geglaubt, dass das Böse ist. Aber das Böse ist nicht irgendwer die Kommunisten oder die Kapitalisten oder die Materialisten oder die Ölmultis oder wer auch immer ist, die Bösen ist der Teufel. Und die haben gekämpft im guten Glauben, nicht im Aberglauben, und sind gestorben. Niemand zeigt größere Liebe. Aber Jesus ist da für seine Feinde. Und das freiwillig. Sein Leben wurde für die Seinen verzehrt. Ist wie eine Leidenschaft. Er liebte sie bis zum Schluss. Weder die Juden noch die Heiden hätten Jesus töten können. Wenn er es nicht gewollt hätte, hätten es nicht tun können. Sie hätten dem Tod nicht beifügen können. Sie wären machtlos gewesen. Er hat ja die volle Autorität gehabt. Aber aus Liebe gibt er sich dem Tod hin und sagt: Ja, ich bin es. Pilatus sagt: Ja, ich habe Macht, dich freizulassen oder zu kreuzigen. Hör mal, was Jesus sagt: Du hättest keine Macht, wenn es dir nicht von oben gegeben worden wäre. Du hast keine Macht. Die Menschen glauben, sie haben Macht. Vergiss es, da gibt es noch einen, der mächtiger ist. Und die Liebe Gottes ist viel, 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 viel mächtiger. Gott liebt dich. Gott ist größer als seine Sünde. Sein Tod war ein Akt der Liebe. Hier stirbt der Schöpfer für seine Geschöpfe. Er starb für all die Menschen, die umsonst gestorben sind. Und ich sag dir, es ist wahr, viele Menschen sterben umsonst. Aus welchem Grund auch immer. Umsonst. Die umsonst gestorben sind. Für die ist Jesus gestorben. Die umsonst gelebt haben. Die umsonst gekämpft haben. Für die ist Jesus gestorben. Versteh, wenn du es verstehen kannst. Er starb für all die, die wir heute so betrauern. Oder den ganzen Monat schon betrauert haben. Er starb. Und die Frage ist: Was haben die Menschen, die hier auf den Schlachtfeldern gestorben sind? Was haben sie davon? Jetzt liegen sie da unten. Was haben die Verstorbenen davon? Wenn wir heute an sie denken, was haben sie davon? Die haben nichts, gar nichts. Gar nichts. Sie sind nicht mehr unter uns. Ihnen muss gesagt werden, die hat der Teufel betrogen, alle miteinander. Die umsonst gelebt, umsonst gestorben, umsonst gekämpft haben. Die sind alle Betrogene. Und für diese Betrogene ist Jesus gestorben. Er stieg hinab bis an den untersten Ort der Unterwelt und hat das Gefängnis gefangen genommen, die dort umsonst sich dahingegeben haben. Satan hat Generationen belogen. Fürs Vaterland sterben. Für den König sterben. Für die Kirche sterben. Für den Führer sterben. Massenweise. Bei den ganzen Kreuzzügen, bei den ganzen Revolutionen haben die Menschen geglaubt, wir sterben für eine gute Sache. Du siehst, Jesus starb für die Verführten, Verirrten, Dahingegebenen. Für die gab Gott seinen Sohn, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Wer Jesus am Kreuze im Glauben erblickt, wird heil zu derselbigen Stunde. Das ist die Botschaft. Gott gab seinen Sohn. In Jesus setzte Gott ein Zeichen, dass alle, die von dieser teuflischen Schlange gebissen wurden, die müssen nur einen Blick auf Jesus richten und sie werden heil, gerettet im selben Augenblick. So schnell geht es. Da müssen sie nicht irgendwelche Kuren, Therapien machen oder Umerziehungsmethoden anwenden. Sie werden errettet. Jesus starb für alle, die vom Teufel betrogen, belogen, reingelegt wurden, über den Tisch gezogen wurden. Für die starb Jesus. Und Jesus sagt, niemand nimmt mein Leben von mir. Ich gebe es freiwillig, weil die armen Menschen wissen nicht, wo sie dran sind. Johannes 10, Vers 18 nochmals. Niemand nimmt es von mir, sondern ich selber lasse es. Ich habe Macht, es zu lassen und ich habe Macht, es wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich vom Vater empfangen. Ich kann machen, was ich will. Und ich lasse es mein Leben für diese armen Seelen. Es war seine persönliche Entscheidung, sein Leben für seine Schafe zu lassen. Er war kein Mietling, der weglief. Nein, er blieb bei seiner Herde, bei den Seinen bis zum Schluss. Johannes 15, Vers 12. Dies ist ein Gebot, mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben lässt für seine Freunde, für seine Jünger. Den Petrus, der ihn verleugnet hat. Und dann kommt er zu Petrus und sagt, Petrus, hinterher, hast du mich lieb? Sein Leben war für unsere Versöhnung, für unseren Frieden. Man hat ihm nichts nehmen können. Er gab es freiwillig. Für Jesus war der Tod nur so ein Durchgang. Der Tod musste kommen, aber er hat den Tod überwunden, indem er sich freiwillig ihm stellte. Freiwillig. Nicht er musste sterben, er stellte sich freiwillig. Deshalb, die Liebe ist stärker als der Tod. Durch den Tod Jesu haben wir jetzt einen Ausgang aus der Hölle. Jetzt haben wir eine Hintertür, wie wir rauskommen können. Jeder, der Jesus annimmt, kann diesen Sündenpfuhl und Höllenpfuhl verlassen. Jeder kann es. Jetzt hat er die Möglichkeit durch Jesus Christus. Das Totenreich, die Gottesferne ist überwunden. Seitdem kann uns das Leben nicht mehr genommen werden. Selbst wenn Leute uns das Leben nehmen würden, kann uns das Leben nicht mehr genommen werden, weil Jesus selbst in uns das Leben ist. Und Jesus sagt, wer an mich glauben würde, der würde leben, obgleich er stürbe. Können die ganzen Totentage aufhören. Da brauchen wir sie alle gar nicht. Der wird leben, obgleich er stürbe. Jesus hat das Gemisch des Todes getrunken, diesen Kelch ausgetrunken bis zum Schluss. Er musste, er hat es freiwillig getan. Er schwitzte Wasser und Blut, als er das tat. Aber er hat es überwunden. Und jetzt, dieser Kelch ist leer, diesen Kelch musst du und ich nicht mehr trinken. Wir dürfen nur an seinen Tod denken. Deshalb feiern wir Abendmahl als Gedächtnismahl. Wir erinnern uns, das tat der Herr für dich. Nicht, was tue ich für Gott? Nein, das tat er für dich alles. Die Liebe zwischen diesem Bräutigam und der Braut ist, das tat er alles für dich. Die Braut, die lässt sich nur umwerben und sich gefallen. Wer diesen liebenden Jesus im Glauben erblickt, der wird gerettet. Der wird gerettet. Er starb aus reiner Liebe. Er hat freiwillig das alles getan. Er nahm die Sünden der Welt auf sich. Er ließ sich taufen, obwohl es nicht sich taufen lassen musste. Das tat er freiwillig. Er starb als Unschuldiger für Schuldige, für uns, damit du eines Tages ohne Sünde vor Gott stehst. 2. Korinther Kapitel 5, Vers 21. Denn er, also Gott, hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit haben würden, die vor Gott gilt. Jesus starb für die Sünden. Deine und meine Sünde, unsere Sünden, für die Sünder. Und ich sage jetzt eine große Wahrheit, schnall dich an. Ich sage dir eine große Wahrheit. Wir sind und bleiben Sünder. Hör zu. Wir sind und bleiben Sünder, doch ohne Sünde. Verstehst du? Er hat die Sünde hinweggenommen. Wir sind und bleiben Sünder, bis in alle Ewigkeit. Wir sind begnadigte Sünder. Wir sind ohne Sünde. Kein Geruch der Sünde ist mehr da. Als die drei Männer aus dem Feuerofen rauskamen, da war nicht einmal Geruch des Feuers an ihnen zu schmecken und da waren die Fesseln weg. Das ist Erlösung. Weißt du, in der Ewigkeit, du wirst Sünder bleiben. Wo kommst du her? Aus Sündenland. Ja? Nicht aus Deutschland. Aus dem Sündenland kommst du. Wir sind Sünder. In der Bibel heißt es, in Römer Kapitel 3 heißt es, wir sind allzumal Sünder und Mangel des Ruhmes, was wir bei Gott haben sollten. Wir sind Sünder. Und weißt du, das Schöne dabei, und mir fällt es auf, der Apostel Paulus, wenn er von sich Zeugnis gibt, ich bin der größte Sünder, der rühmt sich noch. Doch ohne Sünde. Ihm sind die Sünden vergeben. Geschwister, und das ist das Geheimnis des christlichen Lebens. Wir sind Sünder, wir bleiben Sünder, aber wir haben keine Sünde mehr. Bei uns gibt es keine Sünden mehr. Die sind alle futsch, alle ab. Irgendwo verschwunden. Römer Kapitel 3, Vers 22. Ich rede aber von der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Die kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn er ist hier, der keinen Unterschied macht. Ob Jude, Grieche oder Deutscher, spielt keine Rolle. Sie sind allzumal Sünder und Mangel des Ruhmes, was sie bei Gott haben sollten. Und wir werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Wir werden frei, ohne Sünde. Paulus weiß das und deshalb predigt er, ich bin der größte Sünder, aber Gott hat die Sünden weggenommen, ich bin's nicht mehr. Und der Teufel ärgert sich, dass er keine Sünde an dir mehr findet. Der kann dich nicht mehr anklagen, dich nicht mehr verdammen. Du bist ein Sünder ohne Sünde. Halleluja, ist das nicht toll? Ein Sünder ohne Sünde. Wir werden einmal alle vor Gott stehen und wir werden allein vor Gott stehen müssen, ihr Lieben, ganz allein. Ohne Vater, Mutter, ohne Rechtsanwalt, ohne Priester, ohne Pastor, allein. Und Gott wird sagen, wo sind deine Sünden? Deine Sünden sind dir vergeben. Die sind abgewaschen von dir. Dieser Tag wird ein Tag des Gerichts und ein Tag der Gnade sein, wenn du vor Gott stehst. Gott wird keine Sünden mehr finden. Die Welt wird draußen bleiben, die Sünden werden draußen bleiben, alle werden draußen sein, draußen sind die Hunde. Gott segne die Tiere. Es ist nur bildlich gesprochen. Draußen sind die. Vor Gott wird nur der Sünder stehen ohne Sünde, der die Vergebung angenommen hat. Die Sünde wird draußen sein, die Krankheit wird draußen sein, dein Elend wird draußen sein, deine Ängste werden draußen sein. Alles, was dein Leben bisher so ausgemacht hat, das wird alles draußen bleiben. Der Mensch bekommt von Gott Immunität und der Teufel kann ihn nicht mehr anzeigen und anklagen. Der Vater bekommt eine Braut dargestellt, das macht Jesus. Eine Braut ohne Flecken und Runzeln, vollkommen. Ein edles Mädchen, das wird dem Vater dargestellt. Ein edler Mensch, so wie wir Christen durch Jesus Christus gemacht werden. Der Mensch ist abgenabelt von der Sünde durch Jesus Christus, durch seine Liebe, ist durchtrennt. So wie dieser verlorene Sohn, der nach Hause kam. Wie kam er nach Hause? Noch stinkend aus dem Schweinestall. Und er sagt, Vater, ich habe von dir gesündigt. Der Vater hat gar nicht diskutiert mehr. Er ging gar nicht rein auf sein Gespräch. Aber weißt du, was der Vater sagt? Dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Die Liebe des Vaters war stärker als das ganze Verbrechen, was der Sohn begangen hat. Dass er sein ganzes Vermögen verludert und verlebt und vertan hat. Seine ganzen Gaben. Das, was er hart erwirtschaftet hat, kein Wort darüber. Die Liebe ist stärker als der Tod. Das Leben ist stärker als der Tod. Der Glaube ist stärker als der Tod. Die Gnade ist stärker als der Tod. Der verlorene Sohn wird von Liebe umwoben. Da kommt der ältere Bruder, und mir hast nichts gegeben. Dann sagt der Junge, das, was meines, ist auch dein. Komm, dein Bruder, freu dich mit deinem Bruder. Er geht in den Riss für dich, für den verlorenen Sünder, wenn da der ältere Bruder dasteht und sagt, guck mal, der hat alles verlebt, mir hast nichts gegeben. Du siehst, die Liebe des Vaters ist es, die dich verteidigt. Die Liebe des Vaters ist es, die dich ans Ziel bringt. Und dieser Junge wurde für nichts verantwortlich gemacht, weil die Liebe ist es. Der verlorene Sohn ist für nichts verdammt worden, wurde auch nicht vorgerechnet. Der wollte nur Tagelöhner sein. Er wusste, ich bin nicht wert. Ich lebe allein vom Erbarmen des Vaters. Ich will nur Tagelöhner werden. Aber da gab es auch keine Diskussion. Gott diskutiert nicht. Gott handelt. Gott diskutiert nicht. Die Liebe ist größer als deine Vergangenheit, was da passiert ist, wo du gewesen bist, wo du gelandet warst. Der Junge suchte nur das Leben und er kam nur auf Abwege, nur weil er suchte. Und dann gab's böse Menschen, die ihn ausgenutzt haben, die ganzen Huren und die ganzen Schmarotzer und Schleimer, die haben ihn ausgenutzt. Und so langsam kam er immer mehr auf die Abwege. Am Schluss landete er in der Gosse, hatte nichts mehr. Und das wusste der Vater, so geht es. So läuft das Leben ab. Und die Liebe hat ihm alles vergeben. Der Vater trug ihm nichts nach. Das ist Gnade. Erbarmen ist mir widerfahren. Er war froh, dass der Sohn wieder nach Hause kommt. Nicht das, was er verlebt hat, sondern dass der Junge wieder nach Hause kam. Der Vater sah, der ist nur verdorben worden durch die schlechte Gesellschaft, in die er hineingeraten hat, weil er das Leben suchte. Und Gott weiß ganz genau, dass du das Leben suchst. Auch wenn du es Vergnügen nennst oder was weiß ich, Konsum nennst oder Sucht nennst, du suchst nur das Leben. Das ist alles, was du suchst. Und das sind alles nur Lügen Satans. Der Teufel, der Bauer ist ein Bild für den Teufel. Er hatte auf die Seele des Jungen abgesehen, aber der hat das nicht bekommen. Im letzten Moment entscheidet sich, mein Vater hat Brot die Fülle. Warum gehe ich nicht nach Hause? Die Liebe ist stärker als der Teufel. Die Liebe Gottes, Halleluja. Und die Liebe Gottes, die ist so stark, dass nicht einmal dieser dumme Bauer ihn halten kann. Der kann ihn nicht halten, der haut ab. Glaube und so weiter, das für alles hört auf, aber die Liebe rettet. Hoffnung hört auf, aber die Liebe rettet. Seit Ostern muss niemand mehr verzweifeln, Brüder und Schwestern. Seit dem Tod Jesu ist der Tod stumm, sprachlos, hat nichts mehr zu melden, kann bei dir und mir und uns als Christen nichts mehr anhaben. Wir als Glaubende sind auf dem Weg der Wiedergeburt, auf dem Weg der Verwandlung, Veränderung. Gestern ist mir so auch beim Predigen wieder so ein Stichwort in den Sinn gekommen. Und lasst euch täglich erneuern. Ich muss es zulassen nur, dass Gott mich erneuert. Ich muss nur zulassen, dass der Vater mich drückt, dass der Vater mich lieb hat, dass der Vater mich heilt, dass der Vater mich segnet, dass der Vater mir beisteht. Lass dich erneuern. Komm, lass dich nochmals drücken. Ich bin so froh, dass du wieder da bist, sagt der Vater. Das ist Wiedergeburt. Wir haben bereits schon ein anderes Leben in uns. Wir sind Geliebte Gottes. Wir werden schon erwartet. Was glaubst du, im Himmel ist schon im Programm drin. Da kommt um 14.30 Uhr an, also du und ich. Irgendwann, wir kommen dort an. Die Engel machen sich bereit. Du bist im Himmel schon angekündigt. Der Sohn kommt nach Hause, die Tochter kommt nach Hause. Wir werden dort schon erwartet. Engel wissen, wir sind schon auf dem Weg nach Hause. Wir kommen. Wir sind bereits eingetragen im Buch des Lebens. Und deshalb sagt Jesus, freut euch nicht, dass euch die Dämonen untertanzen. Vergiss den ganzen religiösen Schmarrn, Befreiung und. Braucht man gar nicht. Freut euch, dass euer Namen im Himmel geschrieben steht. Jubelt und jaucht und hüpft und jubiliert, dass euer Namen im Himmel geschrieben steht. Du bist sein. Und jetzt kämpft der Bräutigam um dich. Jetzt kämpft er um dich. Diese Geschichte im Hohen Lied, du solltest heute Abend oder heute Nachmittag, wenn du nach Hause kommst und ein bisschen Muße hast, bevor du einen Krimi anguckst oder irgendeinen Film, Spielfilm im Fernsehen, liest das Hohe Lied. Das ist genauso spannend und genauso interessant, das Hohe Lied. Du merkst, was Liebe ist, was echte Liebe ist. Der Bräutigam kämpft um die Braut und er kämpft um dich und er zieht alle Register, um dich zu erwerben und dich zu bekommen, um dass du sein bist für Zeit und Ewigkeit. Er kämpft um dich und er führt einen unheimlichen Krieg. Da steht er an der Tür und wisst ihr, und das sind wir, das sind die Mädels und die Jungs auch manchmal. Das sind die Mädels. Da steht der Bräutigam, der Werber, singt und spielt vor der Tür. Und dann guckt das Mädchen raus und sagt, ich bin schon ins Bett gegangen, habe meine Füße schon gewaschen, ich kann nicht runterkommen. Und er spielt weiter, singt im Hof, versucht da reinzukommen, versucht ins Zimmer zu kommen, versucht er, macht alles, um die Braut zu bekommen, zu erreichen. Ich kann nicht kommen, ich habe schon meine Füßchen gewaschen. Verstehst du? So sind wir Christen. Ich habe das und das, und wir lesen von Jesus, die haben ständig Entschuldigung, die Leute. Ich kann nicht kommen wegen dem und ich kann nicht kommen wegen dem und ich kann nicht kommen wegen dem. Ich kann wegen dem nicht kommen und wegen der nicht kommen. Und da hat man so viele faule Ausreden. Und der Bräutigam geht enttäuscht weiter. Oh, sagt, guck mal, ich liebe dieses Mädchen und sie macht mir die Tür nicht auf, das Fenster nicht auf. Und ich sage euch eines, wenn die Mauern fallen, dann gibt's Heilung. Wenn die Mauern fallen, was wir aufgebaut haben so um uns, ich kann nicht kommen, habe schon meine Füßchen gewaschen. Ich finde es blöd. Gut, sie haben damals keine Pflasterstraße gehabt und keine schönen Straßen. Die Straßen waren dreckig. Da hat man alles auf die Straße geworfen, bis im Mittelalter sogar bei uns in Deutschland. Was glaubst du, was da unten los war? Die Straße war dreckig. Ich will nicht dreckig werden, ich will mich nicht besudeln, ich will nichts Unrechtes tun. Ich kann nicht. Da geht der Bräutigam weg. Und dann merkt ihr, ich hätte es doch aufmachen sollen. Und dann sucht sie ihn und findet ihn nirgendwo. Geschwister, dann gibt es eine Zeit des Suchens, auch bei uns. Wir suchen und finden den Bräutigam nicht mehr. Wo bist du? Habt ihr meinen Bräutigam gesehen? In der Stadt, im Tempel, in irgendein Haus. Ich durchsuche und finde nicht. Weißt du, Gott hat uns gesucht zuerst einmal. Und wir haben uns gesperrt, blockiert. Die Mauer muss fallen, dann gibt's Heilung. Die Mauer muss fallen. 1. Korinther 13 zeigt, was die Liebe vermag, was echte und falsche Liebe ist. Die Mauer muss fallen. Wir müssen uns öffnen, die Tür aufmachen. Weißt du, wir müssen die Tür aufmachen und dann passiert etwas. Paulus meint, diese Liebe Gottes und die ist, was zählt. Alles andere, vergiss es. Mach die Tür auf. Sehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn du von der Gemeinde immer wieder in der Bibel liest, er steht immer vor der Tür, bei der Herr Jesus. Er wollte kommen, er war da, aber wir haben nicht gewollt, wir waren nicht bereit. Und nur die bereit waren, die gingen zur Hochzeit. Und die nicht bereit waren, die blieben draußen. So viele unschuldige Menschen haben sich geopfert, haben ihr Leben vertan. Und jetzt suchen sie. Warum ist es bei mir so und so? Paulus sagt, ich eiferte für das Gesetz, bis Jesus ihm begegnete und ihn fand. Erst als Paulus anfing, aus Liebe Gott zu dienen, dann gab es Beziehung, echte Beziehung zwischen Gott und ihm, echte Beziehung. Dann wurde sein Dienst unsterblich. Erst als er anfing, Gott zu dienen, diese Liebe vom Vater empfing und Gott hat mich geliebt. So unendlich. Ich bin nicht würdig. Ich bin nicht würdig, dass ich sogar in seine Fußspuren gehe. Ich bin nicht würdig, dass ich predige das Evangelium. Ich bin nicht würdig. Verstehst du, was Erbarmen ist? Und dann ist er selbst jetzt wegen dem Evangelium und dem Namen Jesu in Todesgefahr. Und das alles aus Liebe zu Jesus. Und dann erst, Geschwister, wenn wir aus Liebe zu Jesus was tun, dann zählt es. Nicht, wenn ich nur humanistisch bin, arme Speise oder Waisenhäuser unterstütze oder Notfälle unterstütze. Nein, erst wenn ich aus Liebe zu Jesus, ich liebe Jesus und ich mache alles für meinen Jesus. Das ist dann die wahre Liebe, die Stärke ist als der Tod. Philipper Kapitel 3, Vers 29, da ist dieser Ephroditus, ein Mitarbeiter des Paulus, und er bittet hier für diesen Bruder. Er sagt, so nehmt nun ihn auf in dem Herrn mit aller Freude. Nehmt ihn auf, herbergt ihn, versorgt ihn, pflegt ihn ein bisschen, er braucht eure Hilfe. Und haltet solche Menschen in Ehren, denn um des Werkes Christi willen ist er dem Tode nahe gekommen, da er sein Leben nicht geschont hat, um mir zu dienen an eurer Statt. Nehmt euch den an, weil er Christus gedient hat. Der ist fast gestorben. Der hat sich nicht geschont. Um Jesu willen, den Menschen zu dienen, der braucht noch Hilfe, der braucht noch den Segen Gottes. Echte Liebe ist zuerst zu Christus und dann erst zu den anderen Menschen. Wie heißt es in den zwei großen Geboten? Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und aus allen Gemütskräften. Punkt. Das ist das erste große Gebot, da ist alles drin. Und dann erst, wenn du Gott geliebt hast, erst dann, wenn du diese Liebe verspürt hast, die Gott zu dir und du zu ihm hast, erst dann liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Erst dann. Solange nicht das erste Gebot erfüllt ist, solltest du aufhören, das zweite Gebot zu erfüllen. Das ist Blödsinn. Verzettelst dich, machst dich kaputt, ruinierst dich selber und hast keinen Segen von Gott. Ich soll meinen Nächsten lieben wie mich selbst. Nein, du sollst erst mal den Herrn lieben. Dann hast du Kraft, um alle zu lieben und allen zu dienen. Und alle zu tragen und für alle da zu sein. Wenn Gott nicht an erster Stelle steht, ist die Liebe nicht stark, überlebt den Tod nicht und wird in der Ewigkeit gar nicht angerechnet, Brüder und Schwestern. Da kannst du diese Liebe vergessen. Du denkst, jetzt hast du Plus, wenn du das und das getan hast, dein Leib verbrennen liest, dein ganzes Vermögen verschleudert hast, du hast kein Plus, weil diese Liebe, diese Gottesliebe fehlt. Du sollst Gott lieben, aus allen Gemütskräften und allem, was dran ist. Und dann erst den Nächsten, wie dich selbst. Was nützt es, wenn du den Nächsten liebst und dich selbst nicht liebst? Was nützt es? Spar doch die ganze Mühe. Du sollst erst Gott lieben, dann dich selbst und dann erst den Nächsten, wie dich selbst. Dann. Aber die meisten Leute machen, die lieben den Nächsten, vergessen sich selbst und vergessen den lieben Gott. Und sie haben nichts davon. Sind unschuldig wie die tausende Opfer, die in den Gräbern liegen, an die wir heute denken. Wer Gott richtig liebt, der verewigt seine Werke, seine Taten. Und die Liebe macht uns dann stark, diese Liebe zu Gott. Weißt du, da kriegst du jedes Mal neue Kraft, um die Schwachen zu tragen. Denn das größte Problem sind nicht die Starken für uns, sondern die Schwachen. Die Schwachen. Dann kannst du den schwachen Bruder, die schwache Schwester annehmen, kannst sagen, komm, wir schlucken diese Kröten. Das macht nichts. Verstehst du? Dann stehst du drüber. Aber wenn du Gott nicht liebst, kannst du nicht einmal ein Sandkörnchen vertragen. Wer Gott richtig liebt, der liebt anders die anderen und mehr. Er liebt sogar mit voller Hingabe, mit vollem Herzen. Wer Gott richtig liebt, der erreicht Großes bei Gott. Lies mal Matthäus 25. Und zwar durch Kleinigkeiten. Der erreicht Großes bei Gott durch Kleinigkeiten. Du musst nichts was Großes leisten. Geschwister, hört auf, große Dinge zu leisten. Gott sucht nicht die großen Dinge. Gott sucht die Kickerle-Sachen, die kleinen Sachen. Wenn ihr einem einen Becher kalten Wassers rüber gereicht habt, das ist auch kein Problem. Das schaffst du noch. Die Kleinigkeiten, durch kalten Wasser und durch einen kalten Becher Wasser hast du mehr getan, als wenn du jemandem einen ganzen voll Fass Öl und Wein und was weiß ich oder Fässernweise gegeben hättest. Einen Becher kalten Wassers aus Liebe zu Gott. Aus Liebe zu Gott. Das Geringfügige. Geringfügige ist bei ihm aufgewertet und angeschrieben. Das habt ihr mir getan. Ich war nackt, bloß, jämmerlich und was weiß ich, gefangen, hungrig. Das habt ihr mir getan. Nur die Liebe Jesu oder Jesusliebe, die durch uns wirkt. Zuerst muss ich ergriffen sein von der Liebe Gottes. Und dann kannst du durch die Hölle gehen. Und hast keine Angst vor der Hölle mehr. Was ihr mir getan habt. Maria Magdalena salbte Jesu Füße. Und Jesus sagt, überall auf der Welt, wo das Evangelium gepredigt wird, auch in Berlin am Leopoldplatz, hier im Nazareth-Kirchstraße 51, überall, wo das Evangelium gepredigt wird, wird man auch von ihr und von ihrer Tat erzählen. Denn sie hat mich gesalbt. Auch wenn der Judas die Nase rümpft, die Pharisäer die Nase rümpfen, spielt keine Rolle. Sie hat mich gesalbt. Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Und diese Tat wurde verewigt. Sie hat Jesus aus Liebe gesalbt. Aus Liebe. Gott führt über alle Liebestaten, die wir an Jesus tun, Buch. Glaub mir das. Der führt Buch. Alle diese Liebeswerke, die du für Jesus getan hast. Und ich sage euch eines, wir tun viel für den Teufel, für die Welt, für uns selbst oder für niemand. Und das wird gar nicht angerechnet. Gestorben fürs Vaterland und was weiß ich. Aber nicht aus Liebe zu Jesus. Es sind Werke, die nur für Menschen getan worden sind. Die vergehen. Das ist Stroh, das verbrennt und Spreu, das wird verstreut. Ja, ich hab gearbeitet, war fleißig, ich habe meine Familie ernährt. Hast du das aus Liebe getan? Aus Liebe zu Jesus? Das ist eine große Frage. Wir können beides, weißt du, wir können aus Pflicht Dinge tun. Vater, ich habe treu das Gebot gehalten. Und war es Liebe oder nur Pflicht? Die Liebe ist stärker als der Tod, nicht die Pflicht, nicht der blinde Gehorsam. Führer, befiehl, wir folgen dir. Das ist die Dummheit des deutschen Volkes gewesen vor 60, 70, 80 Jahren. Das Hohelied Salos beschreibt diese starke Liebe, wie es sich auswirkt, wie es aussieht. Es ist eine persönliche, liebevolle, hingebungsvolle Beziehung zu dem Bräutigam. Hier bei uns in unserem Fall zu Jesus, eine hingebungsvolle Beziehung. Bei Gott geht es nicht um den Dienst und die Dienste, sondern es geht um die Liebe zu dem Herrn, zum Heiland, um die Liebe. Im Hohen Lied geht es also um die Braut, vom Bräutigam aus gesehen. Was kann der Bräutigam alles für dich tun? Was erlaubst du? Was lässt du zu? Dieses Zulassen ist mir so groß geworden. So lasst euch erneuern, Römer 12. Was kann der Herr an uns tun? 1. Johannes 4, Vers 19. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn du diese Liebe nicht verspürst und erfährst und erlebst und durchlebst, dann kannst du ihn gar nicht lieben, kannst 100-mal wollen. Schaffst es nicht. Dann ist der gute Wille nicht, die guten Vorsätze. Du brauchst diese erste Liebe, Geschwister. Es ist nicht die erste Liebe, die ich jetzt, wo ich jetzt Jesus liebe, am Anfang meiner Bekehrung. Nein, es ist die erste Liebe, die ich von Jesus bekommen habe. Das ist die erste Liebe, die die Gemeinde verlassen hat. Die Gemeinde fühlt sich nicht mehr von Gott geliebt, von Gott angenommen, von Gott verstanden. Sie hat die Tür nicht aufgemacht. Und dieser Gemeinde sagt Jesus, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Die erste Liebe ist die Liebe von Jesus zu uns. Das ist die erste Liebe und die brauchen wir immer noch. Auch wenn wir 20, 30, 40 Jahre Christen sind. Dass wir immer wissen, ich bin von Gott geliebt, ich werde von Gott getragen, ich werde von Gott umgeben. Kommt mit mir, Hohelied Kapitel 4, Vers 8, ruft der Bräutigam der Braut, komm mit mir, Mädel. Komm mit mir aus dem Libanon. Also ist die Tochter wahrscheinlich eine phönizischen Hierarchie, eine Königstochter aus Tyrus. Komm mit mir aus dem Libanon und schau nicht herab. Juda, da Jerusalem, schau nicht herab von deinen Gipfeln von Senir und Hermon und von den Wohnungen der Löwen. Schau nicht herab. Wisst ihr, wir denken manchmal, dass es zu wenig. Denk nicht, dass es zu wenig ist. Die Einladung gilt, du musst was Himmlisches erleben. Was Göttliches, was Geistliches. Die Braut soll nicht herabschauen und stolz sein. Mein Haus, das ist Reich, der König von Tyrus, von Libanon. Wir sind die Herren der Meere. Schau nicht runter, schau auf diesen kleinen Salomo runter, mit dem sich jetzt hier der Salomo sich verschwägern möchte und so weiter. Schau nicht stolz herab, sei nicht so eingebildet und hochnäsig. Viele Leute tragen die Nase viel zu hoch. Gott schenke Gnade ihnen. Sondern lasst uns runtersehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Sie soll einen anderen Standpunkt einnehmen, um die Liebe zu erfahren und zu erleben. Der Bräutigam ist wirklich reich, denn wir wissen, was die Königin von Saba nach Jerusalem kam, was für eine Weisheit Salomo hatte, wie reich sie war. Und dann sagt sie am Schluss, als sie weggeht, die Hälfte wurde mir nicht gesagt, was der Salomo alles ist und hat. Aber dieses Mädel schaut von oben herab. Nee. Weiter, Hohelied Kapitel 4, Vers 12. Die Braut ist für den Bräutigam ein verschlossener Garten. Mauern müssen fallen, verschlossener Garten. Weißt du, der Bräutigam will rein in diesen Garten, aber sie verschließt sich, was es auch immer ist. Sie verschließt sich. Nein, ich will nicht zulassen, dass er sich in mein Leben einmischt, dass das und das passiert. Und dann kommt nachher weiter, dann mischen sich andere Männer im Leben von diesem Mädchen und versuchen sie zu verführen. Während sie sucht, wo ist mein Freund geblieben, wo ist mein Freund geblieben? Aber sie ist die Versprochene, dem und nicht den anderen. Du bist Jesus versprochen und niemand anderen. Glaubt es? Du bist Jesus versprochen und niemand anders. Hohelied Kapitel 5, Vers 2. Der Bräutigam kommt in der Nacht und sie ist zu faul aufzustehen. Wenn der Herr zu dir kommt und in der Nacht und der Herr von dir was will, im Traum, im Gesicht, in der stillen Stunde, wenn er von dir was will, wie verhältst du dich bei dem Herrn, beim Bräutigam? Weißt du, Gott redet zu uns in stillen Stunden. Und da geht so viel Heil verloren, Geschwister, weil wir nicht auf den Herrn hören. Da kommt in der Nacht zu ihm, zu ihr und wirbt sie. Und der Herr wirbt in der Nacht dich und mich und sagt, mein Kind, mein Sohn, komm, folge mir nach. Hohelied Kapitel 6, Vers 4 bis 10. Da beginnt die große Suche nachher von ihr aus. Da ist die große Suche nachher. Ich will finden und ich will und so weiter. Und der Herr rühmt nachher die Braut. Trotzdem die Braut so widerspenstig, so rebellisch ist, so verschlossen ist, so kühl ist, so abweisend ist. Der Herr liebt sie. Und der Herr liebt die Gemeinde, er liebt dich und mich. Auch wenn wir noch so rebellisch sind, das darf ich dir einfach freiweg sagen. Ich bin schon über 40 Jahre Pastor. Der Herr liebt immer Menschen. Der Herr liebt nicht Sachen, der Herr liebt Menschen. Der Herr liebt Menschen. Und weißt du, da redet doch der Bräutigam jetzt über seine Braut, die so rebellisch ist, die Tür nicht aufmacht, faul ist aufzustehen, ihre Füße nicht dreckig machen möchte. Dann sagt er, sie ist unter den Frauen die Allerbeste. Die Allerbeste. Sie ist perfekt, obwohl sie, er weiß, die macht mir die Tür nicht auf. Sie ist perfekt. Und er sagt ihr, ich habe sie mir von allen anderen erwählt. Von allen anderen habe ich mich sie erwählt. Ich will sie haben. Obwohl sie sagt, nein, 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 nein. Permanent nein. Sie ist für den Bräutigam Nummer eins. Sie ist für den Bräutigam Nummer eins. Und das ist, was Gott von uns sagt. Ob du das glaubst oder nicht, du bist für Gott Nummer eins. Amen. Lasst uns gemeinsam sagen, ich bin für Gott Nummer eins. Du bist Nummer eins. Er findet niemand anders Besseres als dich und mich. Er schätzt uns sehr stark ein. Besser als die ganzen klugen Leute, besser als die ganzen reichen Leute, besser als die Mächtigen dieser Welt. Er schätzt dich ein. Du bist für mich Nummer eins. Als Gott mir diese Erleuchtung gab, ich bin für Gott Nummer eins, habe ich gedacht, mein Gott, was ist mit mir los? Wo stehe ich denn? Im Hohenlied Kapitel 7, Vers 1 bis 9, er bewundert, der Bräutigam seine Braut, bewundert mit leidenschaftlicher Liebe, setzt er alles dran, ich will sie haben, sie ist für mich Nummer eins. Und deshalb arbeitet Gott so intensiv an dir und mir, weil wir Nummer eins für ihn sind. Du bist mir wertvoller als Gold und Silber, Bruder, Schwester. Du bist Gott wertvoller als Gold und Silber, als alle Schätze der Welt. Er gibt alles her, nur um dich und mich dorthin zu kriegen, an dem Platz. Jesus liebt uns, hör mir gut zu, trotz unseren Schwächen. Er bewundert uns, trotz unseren Defizite. Und er schätzt uns ganz hoch ein. Halleluja. Du bist mir wertvoller als Gold. Viele Gläubige, und Gott möge ihnen helfen, und ich bete für diese Menschen. Viele Gläubige leben mit ständiger Selbstverurteilung und Selbstverdammnis. Und das ist eine Krankheit, was der Teufel uns einredet. Du bist nicht so besonders. Du bist nicht der Erwählte. Du bist nicht und so weiter. Aber wir sind wertvoller als Gold und Silber. Fass es, wenn du fassen kannst. Jesus bewundert dich. Ich habe für euch gebetet, dass euer Glaube nicht aufhört. Und weißt du, was der Bräutigam ganz besonders bewundert und liebt? Hohelied 7, Vers 9. Die Lippen der Braut. Die Lippen der Braut. Ja, die Lippen der Braut. Er achtet auf die Lippen. Was sie ihm sagt, das ist ihm so wertvoll. Wie sie ihm sagt, das ist ihm so wertvoll. Weißt du, die Liebe sucht, es sucht die Liebe. Was ist das Liebevolle dabei? Reife Liebe sucht, den anderen zu gefallen, dem Bräutigam, jetzt in diesem Fall. Jetzt, wo die Liebe gewachsen ist, jetzt haben beide Feuer gefangen. Jetzt gibt's keinen Halt mehr. Und dann die schönen Brüste und alles. Lies mal, wie schön das beschrieben wird. So kann kein Schriftsteller das darstellen, was der Salomo hier rausbringt, wie der Bräutigam die Braut sieht. Das Feuer brennt, ist stärker als jede Leidenschaft. Jesus hat uns geliebt bis in den Tod. Das ist sein Geheimnis. Ich gebe alles, alles. Und wir lesen in der Bibel bestimmte Gleichnisse und Bilder. Da findet der Kaufmann eine köstliche Perle, verkauft alles, um diese eine Perle zu kaufen. Und das macht Jesus. Er gibt alles her, um dich und mich zu erwerben. Die will ich, keine andere und niemand anders. Und jetzt bleibt auch für das Mädchen nichts mehr anderes übrig. Der liebt mich, der lässt mich nicht mehr los. Und sie muss jetzt irgendwie die Liebe erwidern. Und hier kommt dann das Gespräch, die Liebe ist stärker als die Ablehnung, als der Tod. Die Liebe ist stärker, überwindet jede Form der Ablehnung. Gott ist mit uns Menschen so eng verbunden, Geschwister. Von Anfang an, ich habe dich je und je geliebt. Ist das nicht toll? Je und je geliebt. Mich, dich, uns alle. Puh. Seit Ostern haben wir eine ganz neue Sicht und Schau von den ewigen Dingen. Wir sehen, von Ewigkeit bin ich für Gott bestimmt, auf Gott angelegt, komme von Gott gar nicht weg. Ich möchte gerne wegkommen von Gott. Probier mal, gottlos zu werden, ob du das schaffst. Du kannst schütteln und rütteln und dich hinstellen, wie du willst. Du kannst nicht gottlos werden, selbst wenn du es willst, weil Gott dich so unendlich liebt. Du kommst von Gott nicht weg. Seit Jesus den Sieg errungen hat, sind wir für die Ewigkeit allein für Gott bestimmt, für den Thron bestimmt. Und dann wird es es geht nachher noch eine Stufe weiter. Ich kann nicht alles detailliert aus diesem hohen Lied alles herausholen. Aber dieser Bräutigam, dann gibt es Vorwürfe. Du liebst dieses Mädchen. Und dieser Liebhaber ist der Prellbock. Stell sich vor dem Mädchen, verteidigt das Mädchen, kämpft für das Mädchen. Und die Widersacher versprühen ihr Gift. Und die schaffen das nicht. So wie bei Jesus, die ganzen Hornissen, Dämonen, die versprühen ihr Gift, ihren ganzen Stachel. Und Jesus zieht diesen Stachel und sagt, was wollt ihr? Was wollt ihr? Jesus starb, damit du lebst. Lukas Kapitel 22, Vers 4. Und es geschah, dass er mit dem Tode rang und betete heftiger. Es war aber Schweiß und Blutstropfen, die fielen auf die Erde. Er kämpfte für dich und mich. Toll, finde ich. Und er trank den Sündenkelch bis zum Schluss. Alle diese Gemeinheiten, die man gegen dich vorbrachte, alles wird jetzt gelehrt, die ganzen Frechheiten, Falschheiten, die ganzen Unredlichkeiten. Er trank diesen Kelch bis zum Schluss. Er trank diese ganzen Ungerechtigkeit, damit du nichts mehr zu trinken hast von diesem Gift, von dieser Charakterlosigkeit, von diesem Betrug, von dieser Untreue und Bitterkeit. Er trank die ganze Wut, den ganzen Zorn, was gegen dich gerichtet war. Das ist, die Liebe ist stärker als der Tod. Der geht für dich in den Riss. Er trank den ganzen Ärger, die ganzen Niederträchtigkeiten, die ganzen Gehässigkeiten, die man gegen dich gerichtet hat. Er hat alles auf sich genommen. Er trank den ganzen Frevel, all die Gemeinheiten, das ganze Verbrechen. Er hat sich alles auf sich genommen jetzt. Man hat irgendwo in Amerika, da ist ein Schuppen abgebrannt und diese Geschichte ist wahr. Ich habe auch die Bilder gesehen. Der Schuppen abgebrannt und da war eine Henne und unter ihren Flügeln, die Henne verbrannte, aber die Küklein haben überlebt unter den Flügeln der Henne. Und so ist der Herr. Du überlebst unter den Fittichen des Herrn. Du überlebst. Er trank diesen Todeskelch und zwar vollkommen. Und jetzt für dich bleibt nur noch das Leben Gottes übrig. Ich lebe, sagt Jesus, damit du auch lebst. Der Giftzahn der Schlange ist gezogen. Er kann dir nicht mehr schaden. Er kann nur noch drohen. Er kann nur mit dir argumentieren. Er kann dich bedrohen. Aber schau auf Jesus und das Gift wirkt nicht mehr. Das ganze Gift dieser Welt wirkt nicht mehr in deiner Seele. Schau auf Jesus und dann stehst du da und liest Träumchen. Stehst da, bist getrost und gelassen. Es kann dir nicht mehr schaden. Was kann dir noch schaden? Der Tod kann uns nichts mehr nehmen. Er ist unfähig, uns etwas zu rauben. Darum kann uns niemand von der Liebe Gottes trennen. Die ist stärker als der Tod. Der Tod kann nur eines, und ich sage dir, was jetzt der Tod kann, uns nur das zurückgeben, was er uns glaubte, genommen zu haben. Er kann uns nur das zurückgeben. Das tut der Tod. Was uns vorgaukelte, das ist dir genommen, dein Leben. Und diese armen Menschen, die heute unter der Erde liegen, diese tausend und aber tausend Millionen Menschen, Gott hat sie erlöst. Ihnen ist viel erspart geblieben. Glaub ihr das? Wer sich Gott anvertraut, kann spüren, ich werde von Gott getragen. Auch die Seele. Und wie viele Menschen haben zu Gott gebetet? War bei uns mal in der Gemeinde jemand, der war in Stalingrad eingeschlossen. Und die Bomben fielen und die Kugeln hagelten. Und er hat gesagt, oh lieber Gott, wenn du mich rausbringst, ich will dir dienen. Verstehst? In Notzeiten beten die Menschen. In solche Krisenzeiten beten die Menschen. Und das bleibt nicht spurlos. Das geht an uns nicht spurlos vorbei. Glaub mir das. Selbst ein Selbstmörder, wenn er vom Dach springt, vom 10. Dach bis er unten ankommt, hat er 3 Gebete gesprochen. Glaub mir das. In Bruchteilen von Sekunden, da ist so viel schon gesagt worden. Ich weiß nicht, ob du das verstehst. in der Todesstunde, da plötzlich spielt sich dein ganzes Leben ab. Puh, da denkst du, Mensch, wie funktioniert das? Du bist in der Ewigkeit. Und deshalb lasst uns gar nicht dran denken, was ist mit dem, dass sich das Leben genommen. Der Herr ist auch für den gestorben, der sich das Leben genommen hat. Natürlich sollte sich niemand das Leben nehmen, weil das Leben viel zu schön ist und wir sollen noch das Leben bis zum Schluss auskosten, so gut es geht. Das ist unsere Aufgabe. Gott hat uns gewollt, dass wir leben. Aber du darfst niemanden verdammen und verurteilen, der sich das Leben genommen hat. Oder der elend umgekommen ist irgendwie, wie jetzt die Leute an der Front. Das Zeichen des Lebens ist das Kreuz Jesu Christi. Deshalb die ganzen Friedhöfe mit diesen vielen, vielen, vielen Kreuze. Ein Zeichen. Egal, wer da drunten liegt. Das Kreuz. Unter diesem Zeichen siegen wir. Die Liebe ist stärker als der Tod. Jesus ist stärker als der Tod. Und was sagt Jesus einmal zu jemand, der auch so ihm kommt oberflächlich? Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber komm und folge mir nach. Wir müssen uns nicht um die Toten kümmern. Das soll der Staat machen. Und die Kriegsgräberfürsorge oder sonst noch jemand. Lass die Kriegstreiber das machen. Die sollen ihre Toten begraben und betrauen. Aber wir wissen, unsere Toten sind in der Hand Gottes. Jeder Einzelne. Sie sind in Gott. Die Ungerechten bekommen ihre gerechte Strafe. Und die Unschuldigen auch. Die bekommen ihre Strafe und ihr Lohn. Sie stehen vor Gott ohne Sünde. Unschuldige werden die Gnade bekommen und die Schuldigen werden ihre Strafe bekommen. Die Leute gehetzt haben mit Lügen, mit Falschinformationen, mit Manipulationen, betrogen haben. Und die Massen sind einfach hypnotisiert und in den Tod getrieben worden. Geschwister, Gott weiß die Situation und er kennt sie. Jesus starb für alle Unschuldigen, so wie für den Schächer am Kreuz. Denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sagt, jawohl, das werde ich tun. Du wirst mit mir heute noch im Paradiese sein. Für den war der Tod entmachtet. Jetzt konnte er sterben. Oh, egal, wenn ich jetzt krepiere, ich wach im Paradies auf. Der ist nicht getauft worden, der ist nicht in ein Glied in der Gemeinde gewesen, der hat nicht den Zehnten gebracht, der hat gar nichts gemacht. Der hat nur gesagt, Jesus, denk an mich. Denk an mich. In der Bibel steht es, Ärgernisse müssen kommen, doch weh, durch wen sie die Ärgernisse kommen. Wer diese Menschen in den Tod gejagt hat, haben, doch weh, durch wen sie kommen. Judas hat unschuldig Blut vergossen, das erkennt er. Er konnte das Unglück nicht mehr wieder gut machen. Und was ist sein Ende? Es ist kein seliges Ende. Er nimmt sich das Leben. Aber all die Unschuldigen, denen ist Jesus nachgegangen, die nichts dafür können. Die Liebe Gottes. Und Gott weiß, den Judas, der war schon von Anfang an verdorben. Der hat schon von Anfang an keine richtige Einstellung zu Jesus gehabt. Der ist nur mitgelaufen, weil er dachte, jetzt wird er der Messias sein und die Römer aus dem Land jagen. Und es kam alles anders, als er gedacht hat. Der hat nur materiell und irdisch gedacht. Tod hat jetzt keine Ansprüche mehr auf die Apostel und Jünger. Und das ist, der Herr geht ihnen nach bis zuletzt übers Grab hinaus. Niemand kann die Liebe Gottes aufhalten. Ein Prediger, Melito von Sardis, hat so in seiner Osterpredigt 66 nach Christus gesagt, durch den Geist, der nicht sterben kann, hat Christus den Tod getötet, der den Menschen versuchte zu töten. Den Geist, diesen Dämon, hat er getötet. Er litt den Tod für alle, Hebräer 2, Vers 9. Jesus litt den Tod für alle, aber alle müssen es annehmen. Alle müssen akzeptieren, müssen sagen, ja Herr. Die Liebe zu Gott überwindet den Tod, aber wir müssen zulassen, bereit sein. Wer jetzt aus Gott lebt, der lebt jetzt schon dieses geschenkte Leben. Halleluja. Das geschenkte Leben in Frankreich unter Napoleon, da gab es eine Mobilmachung. Und da Bauern sind manchmal schlau. Bauern werden schleu angeschrieben und angedacht. Und Bauern sind schlau. Dann fragt der Bauer, kann ich auch jemand anders an die Front schicken, dass ich nicht einberufen will? Ich muss zu Hause noch arbeiten und mein Grundstück betreuen und so weiter. Ja, sagt der die Rekrutierung anleitet und leitet. Ja, das können Sie. Und dann findet er einen Penner, einen Landstreicher und sagt, du, ich gebe dir Geld, gehst du für mich an die Front. Er sagte, ja, gerne. Und er ging an die Front. Und bei dem ersten Einsatz ist er erschossen worden. Jetzt, der Krieg war noch nicht vorbei. Jetzt gab es eine neue Mobilmachung. Und jetzt kommen sie wieder zu den Bauern. Und sagen, Bauer, du musst an die Front. Sagt er, nein, ich bin schon erschossen. Mich gibt's nicht. Für mich ist ein anderer gestorben. Ein anderer in den Riss gegangen. Und es kam zu einem Prozess, und es steht in französischen Akten, dass er Recht bekommen hat. Er muss nicht ein zweites Mal an die Front, denn für ihn ist jetzt schon jemand gestorben. Und so, du musst auch nicht an die Front gehen, für dich ist auch einer gestorben, Jesus Christus, Halleluja. Ein für alle Mal. Geschwister, ich bin so froh, dass ich Jesus habe und Jesus kenne, dass das Evangelium eine Gotteskraft ist und die Kraft drückt sich in der Liebe Gottes aus. Glaube hört auf, Hoffnung hört auf, aber die Liebe hört nimmermehr auf. Die dauert alle Tage. Und es kommt der Tag, wo Gott alle Tränen abwischen wird von unseren Augen. Das ist diese große Liebe, dass Gott uns trösten wird. Ein Gebet des Moses aus Psalm 90, Vers 1. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurde, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Du bist für immer. Gott steht am Anfang deiner Existenz, nicht hier auf der Erde, wo du geboren bist oder wo du empfangen wurdest im Mutterleib. Nein, schon von eh. Da hat Gott dich schon gewollt. Und dann, wenn du diese Erde verlässt, er will dich immer noch haben. Toll, finde ich. Offenbarung Kapitel 21, noch ganz schnell. Vers 3. Und ich hörte eine große Stimme. Ich möchte, dass du diese Stimme auch heute Morgen hörst. Dass der Heilige Geist zu dir spricht. Ich hörte eine große Stimme von dem Thron her. Siehe die Hütte Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit ihnen, er wird ihr Gott sein und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Gestern habe ich noch gesprochen, ich höre doch die Kassette an oder das CD. Weißt du, selig und heilig ist der Teil an der Erstauferstehung. Das ist eine große Gnade. Aber hier, und Gott wird abwischen ihre Augen, die Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen, und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Herrlich, 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 herrlich. Wir müssen nicht verzweifeln, traurig sein, in Depression verfallen, und jetzt sagen, ach, mein Großvater, es liegt hier irgendwo begraben. Nein, der liegt nicht unten, der ist am Ziel. Jesu Liebe ist stärker und mächtiger als der Tod. Und diese Liebe Gottes, diese Liebe Jesu, macht aus den Liebenden den Geliebten und aus dem Geliebten den Liebenden. Verstehst du? Es gibt keinen besseren und sicheren Weg, um Gott zu entdecken, als auf dem Weg der Liebe. Ich bin von Gott geliebt. Ich bin für Gott bestimmt. Ich bin Gott so wichtig, dass er mich gar nicht in Ruhe lässt. Er liebt mich mit Haut und Haaren, mit Seele und Geist, mit Knochen, mit Adern, mit Muskeln, mit Nerven, mit Sehnen und mit allem drum und dran. Alles, was in mir ist, lobe den Herrn. Preis Gott. Lasst uns aufstehen und lasst uns den Herrn preisen und ihn anbeten. Du bist von Gott geliebt, je und je. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du uns liebst und dass du den Tod durch Jesus Christus überwunden hast. Ich muss nicht mehr den Weg des Todes gehen. Diesen Durchgang hast du durchbrochen. Wir haben einen Ausgang, wir haben eine lebendige Hoffnung. Wir sind Kinder Gottes, Söhne Gottes. Auch wenn wir manchmal so widerspenstig sind. Herr, du liebst uns je und je, wie diese Braut, dieses Mädel. Du bist ihr nachgegangen und du hast Gutes von ihr gesprochen. Du hast sie gelobt vor dem Vater und du wirst dem Vater eine Braut darstellen ohne Flecken und Runzeln. Halleluja. Ich danke dir, Herr Jesus, und lobe dich und preise dich. Amen.